Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Sie hat das einmal erzählt, sie wurde in Paris in einem Café entdeckt. Sie ging ganz jung, sie war 17 Jahre ganz allein mit 10.000 Francs, ich weiß nicht, wie viel das damals konkret wert war, nach Paris und hat sich dort versucht, ein Leben aufzubauen. Und zuerst einmal wurde sie entdeckt als Fotomodell. Und da begann man dann eben auch für sie so eine Identität eben zu bauen. Und als Godard dann auf sie aufmerksam wurde, war sie Werbemodell.
Eben, er wurde auf sie aufmerksam und Godard machte sie dann im Grunde auch berühmt durch Filme wie Eine Frau ist eine Frau oder Der kleine Soldat. Und sie waren wirklich auch zusammen dann ein Glamour-Paar von 1961 bis 65. Und auf der anderen Seite stand Anna-Karina ziemlich auch im Schatten dieses großen Regisseurs. Wir hören mal einen kurzen Ausschnitt aus einem früheren Interview mit Anna-Karina.
Chaque fois, comme il y avait quelque chose sur moi dans un journal, c'était ça, la petite.
Sie sagt, immer, wenn irgendwo etwas über mich zu lesen war, stand da Anna-Karina, die junge Gespielin von Godard. Zwischen uns führte das zu Dramen. Ich habe geheult und bis heute nehmen mich manche Kollegen nicht ernst und sagen, Anna ist doch keine seriöse Schauspielerin. Sie hat ihren Mann über eine Werbung kennengelernt. Also da wird wieder diese Werbebekanntschaft angesprochen. Es war ein Dreh für Palmolive. Wie wichtig war Godard denn tatsächlich für ihre Karriere?
Ja, also kann man überhaupt nicht überschätzen. Er war ganz entscheidend wichtig für sie, denn er hat sie entdeckt als Schauspielerin. Er hat ihr ihre erste große Rolle gegeben. Und er war tatsächlich, sie haben eine Reihe von Filmen miteinander gemacht, in denen Godard gewissermaßen der Maestro war, der mit seinem Modell, er hat dieses Wort oft verwendet, etwas gemacht hat, was damals, er hat das an großen Konstellationen der Kinogeschichte ein bisschen orientiert. Josef von Sternberg mit Marlene Dietrich, so hat er das ungefähr verstanden. Mhm. Und das war dann doch für die Karriere von Anna-Karina entscheidend, dass sie immer auf diese Filme aus den frühen 60er Jahren auch so ein bisschen festgelegt wurde. Das war eben auch der Höhepunkt der Nouvelle Vague, das war eine heroische Zeit des Kinos und darüber hinaus hat man sie später dann nicht mehr so stark vielleicht, sie wäre sicher gern mehr wahrgenommen worden für das, was sie selber sich bedeutet hat.
Dargestellt hat sie ja eben keine Femme fatale, sondern irgendwie das Gegenteil eher. Also was würden Sie sagen, was hat Ihre schauspielerische Leistung so einmalig gemacht?
Ja, wenn man sie sieht, zum Beispiel in Le Petit Soldat, der kleine Soldat, das war der erste Film, da spielt sie eine Doppelagentin oder eine Geheimagentin, die in einer sehr schwer lesbaren Geschichte gewissermaßen ein unlesbares Zentrum ist. Und da sieht man schon sehr stark, dass Godard sie gemocht hat oder inszeniert hat, auch als eine sehr fragile Frau, als eine Frau, die gewissermaßen schon als Objekt der Männer eben vor allem besteht. Und das war eben auch die Geschichte ihrer Schauspielerauftritte, dass sie eben doch sehr stark immer auf diesen männlichen Blick, durch diesen männlichen Blick hindurch gesehen wurde. Sehr erotisch, ja, aber nicht das, was eben wir aus dem amerikanischen Kino als femme fatale kennen.
Sie war nicht nur Schauspielerin, wurde in Frankreich auch sehr als Sängerin geschätzt. Der größte Hit wahrscheinlich mit Serge Gainsbourg. Hör mal rein. Also, Sous le soleil, exactement. Schauspielerin, Sängerin, sie hat aber auch Drehbücher und 4 Romane verfasst. War sie auf dem Gebiet auch erfolgreich?
Ja, sie war sehr, ob sie groß erfolgreich war, das wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber sie hat zum Beispiel eben 4 Bücher geschrieben. Ich habe mir gestern dann, als ich das erfahren habe, dass sie gestorben ist, eines ihrer Bücher besorgt, ein E-Buch geladen, Jusqu'au bout du hasard. Und da hat Patrick Modiano, immerhin Literaturnobelpreisträger, ein sehr anerkennendes Nachwort auch geschrieben. Und nach dem ersten Hineinlesen in dieses Buch, muss ich sagen, das ist wirklich ganz bemerkenswert. Ich denke, dass man sie sogar dann auch ein bisschen entdecken könnte. der Schriftstellerin.
Vielleicht hat man sie lange Zeit unterschätzt. Sie haben eben diesen männlichen Blick angesprochen, den sie durch Godard vielleicht, ja, dem sie ausgeliefert war, dem sie ihren Erfolg vielleicht zu verdanken hat. Wenn man jetzt heute auf diesen männlichen Blick guckt, da kommt ja schnell das Stichwort MeToo vielleicht auch auf. Muss man da vielleicht ganz anders auf solche Ikonen des Nouvelle Vague blicken?
Ich denke, dass das ein sehr interessanter Aspekt wäre, so noch einmal auf diese 60er Jahre zu schauen. Die Nouvelle Vague war ein Männerverbund, François Truffaut, Jacques Rivette und so weiter, Godard, Agnès Varda wäre eine interessante Ausnahme. Und die haben alle mit ihren Stars Dinge gemacht, die zum Teil, wenn man sie heute interpretieren würde, schon eine Konstellation auch bedeutet haben, die man heute nicht mehr so unhinterfragt eigentlich stehen lassen würde. Und Anna Karina hat sich später auch durchaus so geäußert, dass man spürt, dass das eine schmerzhafte Erfahrung auch für sie war. Und ich denke, man könnte die Geschichte der Nouvelle Vague aus weiblicher Perspektive irgendwann noch schreiben. Das wäre ein hochinteressantes Projekt und sie wäre da, glaube ich, eine zentrale Figur.
Diesen MeToo-Aspekt wird Bert Rebhandl sicher in seinem Buch zu Godard aufgreifen. Das zweite Kompressor-Thema ist, falls Sie es nicht schon gehört haben, ein japanischer Manga. Und das ist eine Besonderheit. Da ist ein Manga-Zeichner, der sehr berühmt ist in Japan, der jahrelang sich geweigert hat, dass seine Mangas übersetzt werden ins Ausland. Ein ziemlich merkwürdiger Typ, aber jetzt ist es einem deutschen Verlag gelungen. Nach 15 Jahren Baggern an diesem Manga-Zeichner ist jetzt sein Band rausgekommen, Rote Blüten. Und über den haben wir im Kompressor auch gesprochen. Hören Sie doch gerne rein. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns auch gerne bei Spotify, der DLF Audiothek oder dem Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens.